Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Armin Himmelrad am Mikrofon. Einen schönen guten Morgen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wer sind meine Vorfahren? Wo haben sie gelebt? Wie sind sie vielleicht nach Mitteleuropa gekommen oder dorthin, wo ich heute lebe? Das sind Fragen, mit denen sich viele Menschen beschäftigen und die vielleicht auch in der Weihnachts- und Vorweihnachtszeit nochmal eine besondere Bedeutung bekommen. Und da sieht es ja dann erstmal ganz spannend aus, wenn man so Anzeigen liest, in denen angeboten wird, wir erlauben Ihnen einen Einblick in Ihre Geschichte, in Ihre Herkunft, indem wir Ihre DNA-Sequenzen analysieren. Der Gentest für alle, der Volksgentest gewissermaßen, ist so ein bisschen ein Trend geworden, ein Trend, der aus den USA auch zu uns nach Deutschland geschwappt ist. Und es gibt Anbieter in großer Zahl, die solche Gentests anbieten. Das kostet auch nicht allzu viel. Und dann kann man dort seine DNA, seine Gene testen lassen und bekommt ein Ergebnis. Aber wie aussagekräftig ist dieses Ergebnis? Was hilft mir das, wenn ich etwas über meine Herkunft erfahren möchte? Wo gibt es vielleicht Hürden? Wo gibt es Probleme? Wo gibt es Bedenken, was vielleicht den Umgang mit den Daten angeht? Über all das wollen wir heute hier im Marktplatz reden. Ahnenforschung per Gentest. Was sagt uns das und wie viel kann ich da tatsächlich zu den eigenen Wurzeln erfahren? Wir freuen uns, wenn Sie sich melden und wir, das sind in diesem Fall nicht nur ich hier im Studio, sondern zwei Gäste, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich darf ganz herzlich begrüßen Isabel Bartram, Biologin und Aktivistin beim Genethischen Netzwerk, die uns aus Berlin zugeschaltet ist. Guten Morgen, Frau Bartram.
Guten Morgen.
Und aus Kiel ist mit dabei Thilo Weichert. Er ist Jurist und Politologe, war mal Datenschutzbeauftragter in Schleswig-Holstein und ist heute im Netzwerk Datenschutzexpertise aktiv. Guten Morgen, Herr Weichert.
Moin.
Frau Bartram, Sie sind Biologin. Haben Sie schon mal so einen Gentest gemacht, um zu gucken, wo Sie herkommen?
Nein, das habe ich nicht. Und da ich den Versprechen der Firma auch nicht unbedingt vertraue, also dass es so möglich ist in diesen feinauflösenden Angaben, wo man angeblich prozentual genau dann erfährt, wo die Vorfahren herkommt. Deshalb, also dem würde ich nicht vertrauen, deshalb würde ich das auch nicht machen.
Ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen reinschauen, was da eigentlich passiert bei einem solchen Gentest. Können Sie uns das aus wissenschaftlicher Sicht erklären, wenn ich dort eine Gewebeprobe abgebe, eine Speichelprobe ist das zum Beispiel, was passiert dann damit?
Ja, dann, es ist ja so, bei diesem Test, dass man im Internet ein Kit bestellt, dann kriegt man ein Plastikröhrchen zugeschickt, wo man reinspuckt und das dann wieder zurückschickt zu der Firma und die isoliert dann eben die DNA daraus, also sozusagen das Erbgut in den Speichelzellen oder in den Mundhautzellen, die da noch drin sind. Und dann werden sich eben verschiedene Marker in der DNA angeguckt. Das ist eben so, dass 99,9% der DNA-Sequenz ist bei allen Menschen gleich.
Die brauchen wir also nicht angucken?
Die genau. Kennen wir schon. Aber es gibt eben sozusagen ein Muster von kleinen Abweichungen, die eben hoch individuell sind und auch vererbbar. Also DNA ist ja vererbbar. Immer 50% wird weitergegeben an die nächste Generation. Und aber welche Marker sich angeguckt werden, das ist eben variiert von Firma zu Firma und es ist auch nicht wird nicht von allen Firmen öffentlich gemacht und vor allem auch mit welchen Algorithmen dann da die statistischen Analysen gemacht werden und eben Korrelation zwischen Herkünften und oder andere Tests machen ja auch so Gesundheitsvorhersagen. Und der DNA, das ist eben nicht ganz klar, das ist eben ein Geschäftsgeheimnis. Deshalb kann man dazu gar nicht so viel sagen.
Das heißt, wenn wir jetzt auf solche Tests schauen, das ist das Erste, was ich gerade lerne, ist, dass die von Firma zu Firma auch in den Ergebnissen unterschiedlich sein können, obwohl alle DNA von mir ist?
Ja, also es gab sogar Beispiele, wo Zwillinge ihre DNA zu verschiedenen Firmen geschickt haben, also eineiige Zwillinge, die ja eigentlich fast identische DNA haben. Und die hatten trotzdem, also sowohl innerhalb der Firmen teilweise sehr unterschiedliche Ergebnisse, aber erst recht zwischen den Firmen. Und das zeigt eben schon, dass ja diese Ergebnisse eben nicht unbedingt so verlässlich sind, wie es beworben wird.
Herr Weichert, Sie sind Datenschutzbeauftragter gewesen in Schleswig-Holstein, kümmern sich immer noch um das Thema Datenschutz, schauen als Jurist und Politologe auf das Thema und haben sich auch in einer Analyse im vergangenen Jahr sehr ausführlich einmal mit Datenschutzfragen rund um Gentests beschäftigt. Was fasziniert Sie an diesem Thema?
Faszinieren tut mich an dem Thema gar nichts. Im Gegenteil, es ängstigt mich und das war der Hintergrund, weshalb ich mich dann im letzten Jahr kurz vor Weihnachten auch intensiv mit dem Angebot von Ancestry beschäftigt habe, weil die vor der Weihnachtszeit eben ganz massiv geworben haben damit, dass man irgendwelchen Verwandten oder Bekannten eben jetzt solche DNA-Kits schenken soll und dadurch eben die eigene Herkunft dann eruieren soll. Das ist eine riesige Geschäftemacherei, die auf Kosten der Betroffenen und deren Verwandten passiert, die also biologisch verwandt sind. Und letztendlich geht es nach meiner Einschätzung darum, eben nur die DNA zu besorgen, um damit dann weitere Tests vorzunehmen.
Was könnte man denn damit machen noch?
Also diese Daten, die dann eben, wie Frau Bartram schon dargestellt hat, dann eben in einer Art und Weise analysiert sind, die nicht transparent ist, die lassen sich für alle möglichen Analysen verwenden, insbesondere für medizinische und pharmazeutische Untersuchungen. Wie wirken eben ganz bestimmte DNA-Snips auf ganz bestimmte Dispositionen für Krankheiten, wie können irgendwelche Eigenschaften des Menschen eben abgeleitet werden aus dieser DNA. Und diese Informationen sind hochrelevant für die medizinische Forschung, dann aber auch für die Pharmaforschung, aber letztendlich dann auch für jeden anderen, der mit Daten irgendwie arbeitet, der mit Daten Geschäfte machen möchte. Sogar die Werbewirtschaft, die Versicherungswirtschaft kann Interesse dran haben, der Arbeitgeber kann Interesse dran haben. Alle die sind im Prinzip potenzielle Empfänger von solchen Daten. Und es ist nicht ansatzweise gewährleistet, dass das, was man da jetzt einschickt bei Ancestry oder bei MyHeritage oder bei 23andMe, das sind so einige von den ganz großen Anbietern, was mit den Daten passiert, das ist nicht transparent. Da steht zwar in den allgemeinen Geschäftsbedingungen drin, dass die jetzt nur für Forschungszwecke verwendet würden und nur durch die Firma selbst, aber eben dann wird eine Einwilligung eingeholt, dass sie dann doch weitergegeben werden können. Und das ist alles also so intransparent und auch illegal nach meiner Einschätzung, weshalb ich also dann vom Netzwerk Datenschutzexpertise ein großes Gutachten erstellt habe zu dem Angebot von Ancestry und zu dem eindeutigen Ergebnis kommen, dass das, was vielleicht in den USA oder in den anderen Staaten erlaubt ist, nach europäischem Recht und nach deutschem Recht absolut unzulässig ist.
Wir haben natürlich bei Ancestry, der Firma, die Sie jetzt mehrfach erwähnt haben, auch angefragt. Denen war es leider nicht möglich, einen Studiogast in diese Sendung zu schicken. Aber sie haben uns eine schriftliche Stellungnahme geschickt auf ein paar Fragen. Und da steht unter anderem drin, Ancestrys Verpflichtung zum Datenschutz beinhaltet, dass Kunden-DNA nicht an Versicherer, Arbeitgeber oder Drittanbieter weitergegeben wird. Und dann gibt es als weiteren Satz den Hinweis, Ancestry bietet Kunden die Möglichkeit, freiwillig an wissenschaftlichen Untersuchungen teilzunehmen. Das beruhigt Sie nicht?
Nein, das beruhigt mich überhaupt nicht, weil das gesamte Geschäftsgebaren absolut intransparent ist. Was tatsächlich eben mit den Daten passiert, ist nicht ansatzweise nachvollziehbar. Und es werden die gesetzlichen Regelungen nicht eingehalten. Wir haben in Deutschland ein Gendiagnostikgesetz, wo ganz klar geregelt ist, unter welchen Voraussetzungen und mit welchem Verfahren zum Beispiel die Abstammung geklärt werden kann. Und diese Regeln werden von Ancestry, aber auch von allen anderen Anbietern, insbesondere jetzt aus den USA, aber aus Großbritannien, aus der Schweiz gibt es in der Zwischenzeit auch Anbieter, werden von diesen Anbietern nicht eingehalten.
Trotzdem gibt es natürlich Menschen, die sich für diese Angebote erwerben, die erwachsen sind, entscheidungsfähig und sich dann auch aus freiem Willen entscheiden, einen solchen Test vornehmen zu lassen und darauf hoffen, dass sie dort weitere Informationen bekommen. Mein Kollege Stefan Beuting hat sich auf den Weg gemacht und einen solchen Nutzer eines DNA-Gentests gefunden.
Also hier sehen Sie zum Beispiel, da habe ich mal so eine Sammlung gemacht von Vorfahren, die zu verschiedenen Zeiten zu verorten sind. Ne?
Viele, würde ich jetzt so sagen, wirken so nach dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert.
Ja, das, die ja. Diese, ja. Naja.
2007 hat Hartmut Zender seinen ersten DNA-Test gemacht. Seitdem hat ihn das Thema nicht mehr losgelassen. Sein Atelier im Kölner Norden ist voll mit Arbeiten, die sich darauf beziehen. Spuren suchen auf dem Weg unserer Gene tief hinein in die Menschheitsgeschichte.
Es geht eben darum, dass man gerne wissen möchte, wer ist man, wo kommt man her, wo geht man hin. Also diese Fragen, die sind für jeden zwingend. Da kommt man nicht drum rum.
Das denken sich viele. Denn nur so lässt sich der Boom der Branche erklären. Weltweit wurden im Jahr 2017 685 Millionen Dollar umgesetzt, schätzt das Marktforschungsinstitut BIS Research. In den nächsten 10 Jahren soll das auf 6,4 Milliarden steigen, entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von rund 23%.
Mein allererster Test, der war mit Blutabnahme hier in einem deutschen Labor. Und bei den anderen Firmen geht das alles über Speichel. Sie kriegen ein Kit, das ist nur so ein kleines Päckchen. Und dann haben sie Stäbchen zum Abrubbeln.
Die Anbieter sequenzieren das Genom, untersuchen festgelegte Teile davon. Die werden dann mit den Daten der Gene anderer Kundinnen und Kunden verglichen. Was früher viele 100 Euro kostete, ist heute in der Sparversion für weniger als 80 möglich. Nach circa 4 bis 6 Wochen kommt dann im Schnitt der große Moment, die Freischaltung der Daten. Zender hatte die Erwartung, dass seine Vorfahren aus dem Mittelmeerraum kämen. Und war dann überrascht.
Die meisten meiner Vorfahren sind aus Osteuropa, ne? Baltikum. Also da wäre ich zu verorten.
Die genetische Übereinstimmung wird in Prozent angegeben. Wahrscheinlichkeiten, Interpretationsspielräume, die können ganz unterschiedlich genutzt werden.
Es gibt zum Beispiel eine Firma, Igenea heißt die, die sitzt irgendwo in der Schweiz und verkaufen ein ganz anderes, sehr viel teureres Paket, bieten aber eben für Leute, die kein Englisch sprechen, ein Sorglospaket an. Und die erwerben mit solchen Zuweisungen.
499 Euro kostet der Test, der mich einem Urvolk zuweist. Während Experten immer wieder betonen, wie groß die Ähnlichkeit zwischen Menschen aller Nationen und Hautfarben ist, können Gentests natürlich auch genutzt werden, um sich gegen andere abzugrenzen.
Die sagen, du gehörst zu dem Urvolk der Kelten und du gehörst dazu und dazu. Das ist alles in meinen Augen Kokolores, ne?
Fest steht, wer hier schnell nach einfachen Antworten sucht, der bekommt erst einmal viele Ansätze für neue, komplizierte Fragen.
Alle, die das gemacht haben, die müssen sich ja erstmal einarbeiten. Ne? Das ist schon eine ganze Menge. Ne?
Hilfe bei dieser Einarbeitung bieten Foren im Netz, wie zum Beispiel die Facebook-Gruppe DNA Genealogie auf Deutsch. Hier gibt es Hilfe bei der Interpretation und auch Austausch zu dem Warum. Eine Nutzerin schreibt, sie habe nun ein viel größeres Interesse an Geschichte, seit sie es eben mit der eigenen Familiengeschichte verknüpfen könne.
Und das ist jetzt eine Möglichkeit, wo man wirklich mit realen Leuten in Kontakt kommt und merkt, aha, du bist auf diese und jene Weise mit denen verbunden.
Ganz konkret schildert das eine Nutzerin, die mir persönlich schreibt. Sie habe sehr darunter gelitten, nicht zu wissen, wer ihr Vater sei. Durch DNA-Tests und 5 Jahre Forschung habe sie ihn schließlich gefunden. Wisse nun, woher Teile ihres Aussehens stammen und ihres Charakters. Sozusagen der Jackpot.
Die großen Firmen, die werben natürlich immer mit den Erfolgsgeschichten, ne? Dass da jemand endlich seinen Adoptivvater findet, dass also diese Familienzusammenführungen Weihnachtsgeschichten sind das, ne?
Stefan Beuting über Hartmut Zender, ein Maler aus Köln, der sich seit über 10 Jahren mit der Familiengeschichte beschäftigt, mit seiner Familiengeschichte und dabei auch auf DNA-Gentests zurückgreift. Wenn wir uns so eine Geschichte anhören, wie die von Hartmut Zender, Frau Bartram, und lassen mal die Kritik am aktuellen Geschäftsgebaren mancher Firmen weg, wie könnte ein solcher Gentest tatsächlich genutzt werden, wenn er denn gut gemacht ist, wenn er die richtige Aussagekraft entfaltet? Was kann er mir verraten?
Also ich hatte ja schon gesagt, DNA ist eben hochindividuell und wird vererbt. Und das macht es natürlich ideal, besonders um nahe Verwandte zu finden. Also das funktioniert auf jeden Fall. Da sind auch die Wahrscheinlichkeiten hoch, dass es dann tatsächlich stimmt.
Das heißt, man müsste eine Datenbank haben, in der dann andere eingespeichert sind. Und man guckt dann, und da, wo es eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung gibt, gibt es eine Verwandtschaftsmöglichkeit oder eine Verwandtschaftsoption oder eine Chance?
Ja, also wenn man eben so einen Gentest macht bei einer Firma, dann kann man halt in deren Datenbank suchen oder man kann es auch noch, es gibt eine GD-Match, das ist eine Datenbank, wo man eben auch DNA-Analysen von anderen Firmen reinladen kann und da ist dann noch sozusagen eine größere Datenbank, da kann man suchen Und das ist natürlich für Leute, die adoptiert wurden zum Beispiel und die eben ihre biologischen Verwandten finden wollen, eine gute Möglichkeit. Wobei man eben da eben auch sehen muss, es sind dann medial immer sehr positive Geschichten von so Familienzusammenführungen. Aber es gibt eben genauso Geschichten, ja, wo das eben mit großer Enttäuschung verbunden war, wo eben ja die biologischen Eltern dann gar keinen Kontakt wollten oder auch die Familie dann gar nichts wusste, dass es da überhaupt ein Kind gab, was zur Adoption freigegeben wurde. Also da sind eben auch viele Geschichten, wo ja das auch so Familienzusammenhalte zerrüttet hat eher.
Das sind die sogenannten Matches, von denen Sie jetzt sprechen. Genau. Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die Qualität dieser Aussage hängt ja davon ab, wie gut diese Vergleichsdatenbank gefüllt ist, auf die sich dann die Angaben oder auf die Angaben dann bezogen werden.
Ja, also man kann sozusagen, es ist halt so eine Ja- oder Nein-Antwort. Also entweder sind Verwandte eben auch in der Datenbank drin oder nicht. Aber sozusagen, je weiter es in die Vergangenheit geht, also gerade wenn es dann so wo komme ich her oder meine ganz frühen Vorfahren, da bei diesen Angaben, da wird es dann eben schwieriger. Und da würde ich sagen, wird es dann eben auch unseriöser. Also
das
wenn
wäre
dann
der
eben,
Teil, wo dann drin steht, 37% von mir kommen aus dem Baltikum.
Ja, oder sowas wie, was der Herr da gesagt hat, mit dem, dass man dann erfährt, dass man aus welchem Urvolk man kommt. Also genau, solchen Angaben würde ich da nicht trauen. Genau.
Herr Weichert, wenn Sie hören, dass Menschen ihre Daten in solche Datenbanken zum Vergleich hochladen, können Sie da ein gewisses Verständnis für entwickeln oder schauen Sie da so juristisch und datenschützerisch drauf, dass Sie sagen, so bekloppt kann man gar nicht sein?
Nein, ich finde es absolut in Ordnung, wenn Leute eben ihre Geschichte, ihre Familiengeschichte untersuchen und wenn sie genaueres über sich und über ihre Verwandten wissen wollen. Das ist etwas, was absolut in Ordnung ist und Familienforschung wird ja jetzt nicht erst seit der Zeit betrieben, wo wir die DNA-Untersuchungen jetzt in immer billigerer und immer einfacherer Art und Weise durchführen können. Die Untersuchung von irgendwelchen Kirchenbüchern oder von irgendwelchen Heiratsurkunden bis weit ins Mittelalter ist ja eine Aktion von Familienforschern, die schon ja seit vielen Jahren stattfindet, die auch in Ordnung ist. Soweit eben aber jetzt dann Daten von lebenden Personen erfasst werden, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und wie Frau Bartram ja auch schon gerade eben dargestellt hat, ist es ja so, dass eben nicht nur die eigenen Daten dann an ein Analyseunternehmen geschickt werden, sondern eben zu 50% dann eben auch ist ein Match dann auch zu erwarten bei den Eltern und bei den eigenen Kindern. Beim eigenen Zwillingsgeschwister ist es sogar fast ein 100%iger Match, der dann weitergegeben wird und der dann eben auch von diesen Unternehmen genutzt werden kann für alle möglichen weiteren Analysen. Und da ist eben keine Sicherheit,
und darüber
ob die
reden
das
wir.
Genauso wollen.
Genau, darüber reden wir heute an Forschung per Gentest. Das ist unser Thema heute im Marktplatz. Herr Weichert, Sie haben eben so nebenbei erwähnt, es gibt ja auch die andere Art der Ahn- und Herkunftsforschung, indem ich zum Beispiel in Kirchenbücher schaue, in denen ich in alte Stammbäume hineinblicke, Familienbücher mir anschaue, in Archive steige. Und da finde ich ja auch Daten. Ist das unproblematischer aus Ihrer Sicht?
Das ist absolut unproblematisch. Ich selbst habe also auch solche Ahnentafeln noch von meinen Eltern geerbt, die während der Nazi-Zeit eben so einen Arier-Nachweis dann auch produzieren mussten und für diese Zwecke dann auch ihre Ahnen dann bis ins 17. Jahrhundert sogar nachverfolgt haben. Und das ist auch für mich hochspannend. Ich habe das also auch nachvollzogen und wir tauschen das auch in der Familie aus und diskutieren darüber. Das sind alles keine lebenden Personen mehr, die da registriert sind, die aber trotzdem eben dann unter Umständen Informationen dann offenbaren, die sehr wichtig sind für die eigene Identität, für die Identität der Familie, auch eben um dann nachvollziehen zu können, was dann in der Vergangenheit passiert ist, das in Zusammenhang zu bringen mit irgendwelchen geschichtlichen Ereignissen ist auch spannend. Also ich habe überhaupt nichts gegen Familienforschung, aber es wird dann ein riesiges Problem, wenn das eben dann auch lebende Personen betrifft und für diese lebende Person aus dieser DNA-Analyse dann massive Nachteile entstehen können. Zum Beispiel lässt sich über dieses Angebot, was als online läuft, wo man also auch keine Identitätsüberprüfung der einzelnen Personen vornimmt, ist es auch möglich, dass dann zum Beispiel irgendwelche verdeckten Vaterschaftstests durchgeführt werden, also wo dann einfach die DNA des eigenen Kindes dann eingeschickt wird, um festzustellen, ob das wirklich von einem selbst stammt oder von irgendeinem über irgendeinen Seitensprung von irgendeinem anderen Vater. Das sind alles eben Aktivitäten, die dann ja ganz ins Kriminelle oder auf jeden Fall ins Illegale reingehen und die mit diesen Online-Datenuntersuchungen eben absolut erleichtert werden. Genauso sind natürlich dann irgendwelche Angaben über nahe Verwandte unter Umständen dann auch relevant für die. Es gibt im Gendiagnostikgesetz in Deutschland das Recht auf Nichtwissen. Das gilt insbesondere für medizinische Informationen, aber auch darüber hinausgehend. Und das bedeutet, dass also eben dann auch die Verwandten einen Anspruch darauf haben, eben nicht zu erfahren, woher sie kommen oder welche medizinischen, gesundheitlichen Dispositionen sie haben. Sie können sagen, ich will das nicht wissen, ob ich zum Beispiel in 10 Jahren Alzheimer bekomme. Mhm. Und das ist ein nachvollziehbarer Anspruch, der jetzt von irgendwelchen Verwandten auch nicht ignoriert werden darf.
Was heißt das denn, um mal ganz einfach anzufangen, wenn ich Kinder habe? Ich interessiere mich für einen solchen Gentest. Ich will das, entscheide für mich nach Abwägung, dass ich das machen will, dass ich das interessant finde. Darf ich das für meine minderjährigen Kinder mit einreichen zum Beispiel?
Das ist eine Sache, die juristisch noch nicht eindeutig beantwortet ist. Man muss natürlich ganz klar sehen, dass die Daten von einem selbst gleichzeitig auch die Informationen über die eigenen Kinder sind. Meines Erachtens ist so eine Information auch tatsächlich erhebbar, unter ganz bestimmten Voraussetzungen, die im Gendiagnostikgesetz eben vorgegeben sind. Aber Voraussetzung ist zuerst einmal, dass das Unternehmen akkreditiert ist. Das sind die US-Unternehmen oder auch die Unternehmen in Europa, die sowas anbieten, nach deutschem Recht nicht. Also insofern ist das schon die erste juristische Hürde. Dann müsste eine Aufklärung stattfinden bei der Person, die das einreicht. Es muss auch überprüft werden, ob die Person, die jetzt da spuckt, auch tatsächlich die ist, die behauptet, berechtigt zu sein, den Gentest durchzuführen. Diese Aufklärung muss so sein, dass also dann auch über das Recht auf Nichtwissen auch der die möglichen Konsequenzen für die Verwandten eben dann mitgeteilt wird. Alles das findet bei diesen Online-Tests nicht statt, mit der Konsequenz, dass dann eben halt wirklich dann unter Umständen dramatische Konsequenzen sich für einen selbst, aber insbesondere für Dritte, eben biologisch Verwandte, dann sich ergeben können.
Wir haben eine Mail bekommen von Roswitha Welz, die gemailt hat an marktplatz@deutschlandfunk.de und sie schreibt, dass sie sich schon sehr lange mit Ahnenforschung beschäftigt hat, früh in der Familie und bei Verwandten nach Daten und Lebensumständen und solchen Dingen gefragt hat, das zusammengetragen hat. Sie hat dann einen Stammbaum recherchiert und irgendwann sagte ihre Tochter, oh, ich würde gern mehr über unsere Gene erfahren, speziell über die Gene und die Ahnen des Vaters. Und dann hat die Tochter einen Gentest machen lassen bei einer der Firmen, MyHeritage. Und da war dann das Ergebnis, dass sie eben väterlicherseits diese Familie zu 50% aus den USA und der Karibik stammt. Und die Tochter, schreibt Rose Welz, hat dann sogar mittlerweile Kontakt zu einigen Nachkommen, einigen fernen Verwandten gefunden. Wenn ich mir das so ein Ergebnis dann auf dem Tisch habe, 50% aus den USA und der Karibik, Frau Bartram, was sagt mir das?
Das sagt wahrscheinlich, dass in der Datenbank Leute eben aus, mit denen ich so ein Match habe, aus den USA und der Karibik kommen. Also es ist so, dass es gibt ja auch sozusagen akademische Forschung dazu, wo geguckt wird, gibt es Korrelation zu bestimmten genetischen Markern, zu Herkünften von Vorfahren. Und da ist aber so, ja, da kann man bestimmen, also das ist sozusagen der grobe Konsens, dass es so kontinentale Herkunft bestimmbar ist. Aber darüber hinaus wird es eben schwierig. Also vielleicht, man sollte diesen Angaben wahrscheinlich dann auch nicht zu viel Glauben schenken. Also es ist natürlich schön, sozusagen dann dadurch nochmal so neue Verwandte kennenzulernen und und da vielleicht auch mehr über die Familiengeschichte zu erfahren. Aber ja, wie gesagt, darüber hinaus die
Aber so, so eine Aussage wie 50%, das ist ja schon ein Wert. Das sind jetzt ja nicht nur 3 oder 5%, sondern das sieht ja schon so aus, als gibt es da einen relativ klare, eindeutigen Befund.
Naja, ich finde es auch, also an diesen Aussagen sieht man ja auch, dass es total schwierig ist. Herkunft sozusagen, was heißt das eigentlich? Also ganz oft wird eben auch in den Angaben, die die Firmen machen, manchmal stehen da sozusagen Nationalstaaten, manchmal Regionen, manchmal so Gruppen von Menschen, also Ethnien sozusagen. Mhm. Das ist ja eigentlich eine soziale Kategorie, die nicht unbedingt sozusagen eine biologische Abstammungsgemeinschaft sein muss überhaupt. Und da sieht man eben schon die Schwierigkeit. So was heißt das überhaupt? Was heißt, also in den USA wohnen ja total für viele verschiedene Menschen, auch mit verschiedenen Herkünften sozusagen. Also was heißt denn dann sowas wie 50% USA? Also ja. Ich würde sagen, das ist eben nicht so unbedingt die Verlässlichkeit, die man eben sucht. Oder man kann es ja auch nicht überprüfen. Das Problem ist ja, also niemand von uns hat zu Hause ein Sequenziergerät stehen. Also zumindest die allermeisten nicht. Menschen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und deshalb, man kann das gar nicht selber dann überprüfen. Man kann halt dann noch so einen Test bei einer anderen Firma machen, sieht dann, dass das Ergebnis möglicherweise ganz anders ist. Aber welches stimmt dann? Also, ja.
Das heißt, die Frage, die uns Gernot Rürup gemailt hat, der sagt, was ist das sinnvoll, in einigen Jahren, wenn mehr Ahneninteressierte mitgemacht haben, dann nochmal einen Test zu machen, weil dann einfach die Vergleichsbasis größer ist, das deutet darauf hin. Und dann müsste man, wenn man es konsequent betreibt, wahrscheinlich bei allen Firmen das machen, die das anbieten, um letztlich rauszufinden, okay, da kommen unterschiedliche Ergebnisse raus.
Also es ist auch so, dass die Firmen ab und zu auch ihre Algorithmen sozusagen erneuern und dann kriegt man nochmal, ich habe das natürlich nicht selber gemacht, aber so kriege ich das mit, dass Leute dann noch so eine Mail kriegen, so
es gibt neue Ergebnisse
und jetzt auf einmal ist man 15% irgendwas anderes, was man vorher noch nicht war. Und das, finde ich, deutet eben auch darauf hin, dass es sozusagen, was heißt das eigentlich, was heißt das für einen selber? Ist man dann wirklich auf einmal 15%, was weiß ich, irisch oder war man das vorher nicht? Also ja, wie soll man damit umgehen? Und also ja.
Dann frage ich mal ganz klar, diese Zuweisung von Prozentzahlen, Sie sind 17,3% irisch oder nordafrikanisch oder sowas, ist das Quatsch?
Ich würde sagen, also in dieser Genauigkeit auf jeden Fall oder dieser Klarheit, die da versprochen wird. Wie gesagt, ich würde sagen, um nahe Verwandte zu finden, also bis zu einem bestimmten Grad, taugt DNA auf jeden Fall. Aber darüber hinaus wird es eben sehr schwierig. Also gerade, ich will gerade bei so, ja, also ich denke zum Beispiel, viele Leute, die hier so einen Test machen, werden wahrscheinlich irgendwelche europäischen Herkünfte rauskommen. Und da ist eben, wenn man sagt, für kontinentale Herkunft ist es einigermaßen genau, also dass die meisten Leute aus Europa kommen, das weiß man dann vielleicht auch schon. Oder das kann man anderweitig vielleicht rausfinden, wenn es nicht so ist.
Über Kirchenbücher zum Beispiel. Melderegister, ja.
Und ich kann zum Beispiel total verstehen, wenn zum Beispiel Leute aus den USA, die so eine Geschichte der Sklaverei in der Familiengeschichte haben, so rausfinden wollen, sozusagen wo zum Beispiel aus Afrika, wo genau da Verwandte herkommen. Und das ist dann vielleicht auch nochmal was anderes, aber auch da sind die Angaben nicht unbedingt hundertprozentig genau, denn das wird ja berechnet, indem sozusagen in der Forschung werden eben an verschiedenen Orten Proben gesammelt von Menschen, wo angenommen wird, dass sie besonders ortstreu sind. Aber sozusagen, da wird ja schon auch so eine Vorauswahl getroffen. Deshalb ist sozusagen schon in der Forschung selber können eben schon so Verzerrungen drin sein. Deshalb, selbst sozusagen, wenn man alles wissenschaftlich hundertprozentig genau machen wollen würde, dann wäre es trotzdem vielleicht nicht so genau möglich, wie da eben geworben wird. Mhm.
Herr Weichert, wir sind ja gerade so ein bisschen dabei, wenn alles richtig gut liefe bei solchen Tests. Gibt es eine solche Option, dass Sie sagen, ja, wenn das richtig gut liefe und die Firmen sind akkreditiert und die unterwerfen sich der Datenschutzverordnung, die eben in Deutschland und Europa gilt, dann wäre das in Ordnung?
Man könnte sowas sicher regeln und wir haben eben auch jetzt schon eine gesetzliche Grundlage. Wenn der Datenschutz eingehalten werden würde, hätte ich da überhaupt kein Problem damit. Das müsste aber eben halt voraussetzen, dass eben auch die Art und Weise, wie untersucht wird, transparent ist, dass die Unternehmen, die da tätig sind, vertrauenswürdig sind, dass die also entsprechend akkreditiert werden, dass die Probengeberschaft wirklich auch eindeutig dokumentiert ist, nachvollziehbar ist und dass eben gewährleistet wird, dass eben dieses Recht auf Nichtwissen von Verwandten dann auch gewahrt wird, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, weil eben die Geschwätzigkeit von Menschen sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt vielleicht jemanden, der die Probe machen lässt, der das wirklich nur für sich behalten möchte. Aber es ist ja gerade auch Teil der Familienforschung, eben dann sich auszutauschen und mit den eigenen Verwandten in Kontakt auszutreten. Und da kann dann unter Umständen ja dann auch eine ganz negative Reaktion von diesen Verwandten dann kommen.
Ja.
Also es ist wahnsinnig schwierig. Die Untersuchung mit 100%igen Matches, die kann man natürlich nur dann erreichen, wenn man wirklich auch 100% der Weltbevölkerung sozusagen erfasst.
Und ich gehe mal ans Telefon, Herr Weichert. Wir haben nämlich eine Gesprächspartnerin. Cornelia Meyer hat sich gemeldet. Schon im Vorfeld hat uns eine Mail geschrieben, eine lange Mail. Sieht das, glaube ich, kann ich so sagen, Frau Meyer, nicht ganz so kritisch wie unsere Studiogäste. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Erstmal herzlichen guten Morgen auch an die Studiogäste, Frau Bartram und Herr Weichert.
Moin.
Und an Sie natürlich, Herr Himmelwert.
Ja, danke schön. Schießen Sie los, ja. Wo interessiert Sie das Thema und wo sind Sie eingestiegen?
Ich komme von der klassischen Ahnenforschung. Ich habe ungefähr 8 Jahre klassische Ahnenforschung mit Kirchenbüchern und Archiven gemacht und bin dann relativ früh, 2014, eingestiegen, auch noch mit einem Test bei einer amerikanischen Firma, der direkt dann aus USA hierher geschickt wurde. Weil die Schweizer Firma, die den gleichen Test verkauft hat, natürlich das Dreifache teurer war. Mhm. Also auch hier gilt, man muss sich gleich gut informieren. Es handelt sich für viele Leute um ein Hobby, aber um ein ernsthaftes Hobby. Und ich vertrete jetzt speziell eine Community. Ich bin auch Mitglied bei der DNA-Gruppe DNA Genealogie auf Deutsch, die es bei Facebook gibt, wo wir auch gerne weiterhelfen.
Das ist die Gruppe, in der auch Hartmut Zender, der Maler, den wir eben gehört haben, aktiv ist. Ne? Den haben wir eben gehört.
Wir kommen eigentlich entweder aus der klassischen Ahnenforschung her oder wir helfen den Leuten anhand von den DNA-Tests dann da einzusteigen.
Das heißt, für Sie ist Ahnenforschung per DNA-Test eigentlich eine Ergänzung zu dem, was man klassischerweise macht?
Genau, es ist eine Erweiterung und es ist ja klar, wenn ich irgendwo ein Match habe mit einem Mann aus Georgia, der dann vielleicht noch weiß, dass er eine deutsche Großmutter hat, dann nützt mir das gar nichts, wenn nicht er und ich nicht auch einen Stammbaum dazu hat. Also wo wir nachschauen können oder wo wir noch zusätzlich forschen können in den Kirchenbüchern, wer ist da aus welcher Region ausgewandert, wir suchen nach den Namen, nach Regionsübereinstimmungen. Und dann, manchmal hat man Erfolg, manchmal nicht.
Sind Sie persönlich fündig geworden?
Ja, wobei ich auch noch, es tun sich dann noch wieder neue Rätsel auf. Aber ich habe etliche Matches auch im kleineren Bereich. An das muss man sich dann rantasten.
Was heißt so, im kleineren Bereich?
Also das sind sogenannte Sandy Morgans. Damit wird so ein Abschnitt in der relativen Größe zueinander angezeigt. Diese Sandy Morgans werden auch alle angegeben bei den Testfirmen. Und da kann man die Matches eben gruppieren nach großer Übereinstimmung oder kleinerer.
Mhm.
Und ich bin jetzt schon so im Bereich von 10 bis 20 Centimorgans, wo ich Übereinstimmungen auch direkt bei gemeinsamen Vorfahren in der 6. Generation gefunden habe, mit Amerikanern zum Beispiel.
Das heißt, Sie suchen aber tatsächlich gezielt nach diesen Matches, nach Menschen, mit denen Sie direkt oder indirekt verwandt sind und nicht nach dem, was wir eben mit der Herkunftsanalyse hatten, was Sie in Ihrer Mail so ein bisschen als Partyspaß bezeichnet haben.
Ja, das ist wirklich, also ich habe inzwischen auch gehört, es schenken sich so Teenies dann gegenseitig zum Geburtstag und lachen sich tot, wenn dann da 2,3% afrikanisch rauskommt. Das ist auch wirklich unseriös und es ist leider so, dass die Firmen hauptsächlich damit werben. Wir halten es aber für sehr durchsichtig und für einfach einen großen Werbetrick. Und es ist ja auch schon angesprochen worden, dass man damit überhaupt nichts Seriöses anfangen kann. Also das bringt nichts, das kann man vielleicht lustig finden. Mhm. Nur in ganz bestimmten Fällen, die Frau Bartram hatte vorhin das Beispiel, wo Sie gefragt hatten mit den 50% Karibik.
Ja.
Also bei so deutlichen ausfälligen Erscheinungen, muss man sagen, steckt oft mal ein Kern dahinter. Aber da braucht man dann auch die entsprechende Erfahrung, um das eingrenzen zu können oder eben den Austausch in der guten Gruppe.
Frau Bartram, das ist, glaube ich, ein Weg, den Sie wahrscheinlich mitgehen können, ne? Wenn man sagt, ich nutze das als Ergänzung zu dem, was ich eben klassischerweise bei Ahnenforschung auch machen kann.
Das Problem ist ja, dass was Herr Weichert auch schon gesagt hatte, wenn man die DNA hinschickt, dann dann sozusagen die Firmen machen ja ihr Ding damit und die Daten sind sozusagen weg. Also es steht dann oft da, man kann die jederzeit löschen, aber das ist dann eben auch wieder eingeschränkt. Also zum Beispiel, wenn man einmal angegeben hat, das kann damit geforscht werden. Wenn das einmal für ein Forschungsprojekt verwendet wurde, dann kann man die eben nicht mehr löschen.
Also es lohnt sich, ins Kleingedruckte zu schauen.
Es lohnt sich überall. Auf jeden Fall, da reinzugucken. Und eben Herr Weichert hatte das ja in seinem Gutachten bei der Firma Ancestry gemacht und da stehen wirklich erstaunliche Sachen drin. Also es lohnt sich wirklich, da nochmal genauer reinzugucken.
Genau, aber wir waren ja jetzt auf dem anderen Pfad, wo es darum ging, was man sozusagen finden kann.
Ja, ich glaube halt, man kann das nicht trennen. Also man kann ja sich nicht rauspicken, ich möchte das, sondern es ist ja so, die Tests sind sehr billig, sie werden immer billiger und das deutet ja auch schon darauf hin, dass es die Firma eigentlich Geld mit was anderem macht. Und die macht eben Geld damit, dass sie die Daten der Kunden vermietet sozusagen, auch an zum Beispiel für die Pharmaforschung. Mhm. Und da, man kann halt nicht das eine oder das andere. Also zum Beispiel diese Datenbank, die ich vorhin erwähnt habe, GED-Match, die vorher war die halt so ein Hobbyprojekt von einem Ahnenforscher. Da können eben Hobby-Ahnenforscher in ihre Ergebnisse von anderen Firmen einstellen und dann ist es halt sozusagen eine größere Datenbank und die wurde jetzt aufgekauft von einer Firma, die da eben doch sozusagen kommerzielles Interesse hat und ist nicht mehr Hobby. Und das ist eine Firma, die arbeitet zusammen mit den Strafverfolgungsbehörden in den USA.
Auch da sagt uns Ancestry, die uns ja eine schriftliche Stellungnahme geschickt haben und keinen Gast in die Sendung, sagen, sie geben keine Informationen an Strafverfolgungsbehörden weiter. Es sei denn, dies ist aus rechtlichen Gründen zwingend erforderlich, beispielsweise durch einen Gerichtsbeschluss oder einen Durchsuchungsbefehl. Das ist die Stellungnahme von Ancestry zu diesem Thema. Frau Meyer, danke, dass Sie uns viele Anregungen gegeben haben. Wir wollen noch einen weiteren sozusagen Anwendungsfall hören und ich freue mich, dass Norbert Heinzelmann angerufen hat. Guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Norbert Heinzelmann. Ich rufe an aus der Nähe von Heilbronn. Ich habe folgende Situation. Ich habe mit 18 Jahren erfahren, dass mein Vater nicht mein leiblicher Vater ist. So. Und ich habe das dann verdrängt, wie das halt so ist. Man hat andere Dinge im Kopf. Man gründet selbst eine Familie, aber es beschäftigt einen natürlich im Laufe der Zeit. So, und jetzt ist meine Frage, wie seriös kann man denn, ich bin jetzt 63 Jahre alt, feststellen, wer eventuell mein leiblicher Vater sein könnte?
Frau Bartram, das ist eine Frage an die Biologin.
Also, das Problem ist natürlich, dass entweder der biologische Vater oder eben Verwandte von ihm müssten eben schon auch schon einen Test gemacht haben, damit es irgendwie auffindbar ist. Und, und dann ist natürlich auch immer die Frage sozusagen, also es gab auch so Fälle, wo dann sozusagen Verwandte von den biologischen Eltern da drin waren und die dann, also ja, eigentlich gar nicht kontaktiert werden wollten sozusagen. Also das ist ja auch immer noch so ein schwieriges Ding, also die vielleicht auch gar nicht davon wussten. Und in Deutschland haben, glaube ich, noch nicht so viele Leute so einen Test gemacht. Deshalb, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch andere Wege gibt, also vielleicht die Adoptionsunterlagen. dass das vielleicht einfach
nein,
ist.
Nein. Also meine Mutter ist vor 20 Jahren schon verstorben und mein Vater, also mein isländischer Vater, auch schon vor 10 Jahren. Und ich hatte zwei Halbschwestern, wovon eine auch verstorben ist. Und ich habe meine Mutter damals, wie ich das erfahren habe, zur Rede gestellt und gesagt, Mensch, sag doch mal, gib mir einen Hinweis. Aber sie hat mir überhaupt keine Information gegeben. Das heißt, ich tappe da total im Dunkeln. Ich habe zwar Fantasien, weil ich immer gerne nach Italien gefahren bin, weiß aber ja, weiß aber auch, da wo ich geboren bin, in der Nähe von Darmstadt in Südhessen, war dann auch ein Erholungsheim der Deutschen Bank und komischerweise hat es mich dann in die Finanzdienstleistungsbranche reingezogen.
Ein italienischer Banker als Vater würde das heißen.
Ja, vielleicht ist es auch ein J.R. Ewing, ich weiß es nicht, weil dort auch eine amerikanische Militäreinheit war. Ich weiß es eben nicht. Und
ich glaube, Herr Heinzelmann, wir koppeln Sie mal zusammen mit unserer vorherigen Anruferin, Frau Meyer. Das machen wir nach der Sendung. Wir stellen Kontakt her zwischen Ihnen beiden, weil sie ja gesagt hat, sie hilft auch oder sie helfen gerne. In der Gruppe gerne auch bei anderen Wegen der Ahnenforschung. Und ich glaube, wir verkuppeln Sie da und dann schauen Sie mal, was Sie rausfinden. Herzlichen Dank.
Sie geben meine Handynummer dann ihr weiter.
Wir würden sie per Mail oder per Telefon zusammenschalten, genau. Außerhalb der Öffentlichkeit. So machen wir es. Herr Heinzelmann, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ahnenforschung per Gentest, das ist heute unser Thema und wir diskutieren darüber mit Ihnen, über Ihre Erfahrungen, über Ihre Bedenken, über den Datenschutz, über das, was wissenschaftlich in solchen DNA-Tests drinsteckt. Und es diskutieren mit Isabel Bartram, Biologin aus Berlin, und Thilo Weichert, er ist Datenschützer in Kiel. Und wir haben eine Anruferin, Sabine Grant oder Grant. Guten Tag.
Grant.
Sie haben selber auch einen Gentest machen lassen.
Ja, und der hatte ja wirklich erstaunliche Ergebnisse zutage gebracht. Und es fing eigentlich an damit, dass meine Tochter einen Gentest machte, weil sie wissen wollte, aus welchem Teil Afrikas vor mehreren hundert Jahren ein Teil ihrer Vorfahren deportiert oder versklavt wurde. Und als sie das Ergebnis bekam, sagte sie, Mutti, setz dich bitte hin. In unserem europäischen Anteil sind 16% aschkenasisch-jüdisch und ich empfehle dir auch einen zu machen. Dann habe ich das gemacht und dann ergaben sich über MyHeritage diverse Kontakte zu genetisch verwandten aschkenasischen Juden in den USA. Meine Mutter hat dann auch einem Gentest zugestimmt, denn sie wurde adoptiert und ist sozusagen eine genetische Wundertüte. Und auf dem Weg, ich will das jetzt hier nicht näher erläutern, aber hat sich herausgestellt, wer ihr Vater war, dass ich einen Onkel habe, diverse Cousinen und Cousins in den USA, die teilweise über England, teilweise über Shanghai aus Nazi-Deutschland entkommen konnten. Und es hat sich auch, wir sind in ganz herzlichem und regen Kontakt. Und es hat sich auch durch Nachfragen bei meiner Mutter, kann ich jetzt irgendwo was zusammensetzen, warum sie adoptiert wurde? Welches die besonders, mein Großvater war Sozialist und hatte viele jüdische Freunde. Und der Vater meiner Mutter und in dieser Familie, die dann nach Shanghai, nach USA ausgewandert ist, war immer klar, dass dieser Mann eine Tochter hatte, die adoptiert wurde. Und es ist jetzt mir deutlich geworden, auch welche politische und humanitäre Rolle meine nicht leiblichen Großeltern in der gesamten Sache spielten und dass sie meiner Mutter in mehr als einer Hinsicht das Leben gerettet haben.
Das heißt, Sie haben wahnsinnig an Informationen dazu gewonnen für Ihre Familiengeschichte. Hatten Sie irgendwo mal den Punkt, dass Sie da vielleicht auch überfordert sein könnten?
Am Anfang war ich überfordert über die vielen Kontakte dieser Familie in den USA. Und das haben nicht alle geschafft. Also ich weiß von mindestens 7 Personen, die in Auschwitz, in Theresienstadt und in anderen KZs gestorben sind.
Ermordet wurden.
Und ich hatte so viel, aber von diesen geschichtlichen Fakten und von den Familienfakten, denn die Familie, die sich bei mir gemeldet hat, die stammen alle aus Elbing, in der Stadt wurde meine Mutter geboren. Das war damals eine Kleinstadt und es gab nur eine Synagoge
Und ich nehme an, meine Großeltern, also die Adoptiveltern meiner Mutter, wussten, wer die Eltern meiner Mutter waren. Mhm. Und da es haben sich so viele Teile des Puzzles zusammengesetzt und die Überforderung war, weil so viele Angehörige dieser Familie mir E-Mails geschrieben haben und ich die alle beantworten musste. Und
ja, klar.
Und ich hab in meiner Familie, meiner Familie diese Fakten mitgeteilt und sie können damit umgehen, wie sie möchten. Aber meine Schwester und ich werden sicherlich irgendwann in die USA fliegen, um diese Menschen alle persönlich kennenzulernen. Und der Halbbruder meiner Mutter, der natürlich deutlich jünger ist als sie, der wird hier nach Deutschland kommen und ich werde meinen Onkel kennenlernen.
Frau Grant, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diese Geschichte, auch diese bewegende Familiengeschichte näher gebracht haben und davon berichtet haben. Ich würde gerne eine Frage daraus ableiten, Frau Bartram, an Sie, nämlich die Frage, wie sinnvoll ist das, dass Tochter, Mutter und Großmutter alle einen Test machen? Kommen da sehr unterschiedliche Ergebnisse bei raus? Wie viel verändert sich das von einer Generation zur nächsten?
Ja, es kommt ja jetzt bei jeder Generation sozusagen noch eine neue Familie dazu sozusagen und das sind dann nochmal mehr Matches, genau. Mhm. Aber ja.
Das heißt, es kommen nicht die gleichen Ergebnisse raus, da verändert sich tatsächlich etwas.
Ja, kommt natürlich darauf an, wie jetzt der diverse Familienstammbaum ist und ob da
wer dazugekommen ist.
Ja, genau.
Ja, genau. Mein Kollege Thomas Meinert ist ins Studio gekommen, der ein bisschen Ihre Anrufe, Ihre Mails sortiert hat, ein bisschen geguckt hat, wo knubbelt es sich, welche Fragen tauchen öfter auf. Thomas, was haben Sie gefunden?
Also ganz viel die nicht richtige Identität. Entweder ich weiß den Vater nicht oder der angegebene Vater ist nicht der richtige. Können wir vielleicht gleich noch ein bisschen vertiefen. Aber eine Frage, die schließt sich an dem, was Frau Grant eben gesagt hat. Und eine Mail von Kitzer. Ich habe viele afroamerikanische Freunde, die von Sklaven abstammen und interessiert daran sind, aus welcher Region Afrikas sie kommen. Also das fängt schon mal ganz grob an. Gibt es da Möglichkeiten? Ist das machbar?
Frau Bartram, ist das mit dieser Unschärfe möglich?
Also es gibt auch bestimmte Tests, die sozusagen extra dafür werben. Ja, ich persönlich, wie gesagt, ich sehe halt das Geschäftsmodell so kritisch, dass ich da nicht zu raten würde. Aber es ist natürlich immer ein Abwägen. Also wie dringend ist der Wunsch und genau, und wie bewertet man das Risiko? Aber ich persönlich bin, also auch was so Sammlung von DNA-Daten, wo eben Herkünfte auch drin sind oder vermeintliche oder tatsächliche Angaben für Erkrankungen oder Behinderungen. Also ich finde das immer schwierig.
Mhm. Okay.
Also genau.
Wir hatten dazu auch einen passenden Anruf von Herrn Clement aus Bad Homburg, der sagt, er hat als Dozent für politische Bildung gearbeitet und hatte selber in seiner Familie sudetendeutsche Vorfahren. Und er sagt, da mischt sich das ja sehr. Da sind die sudetischen Deutschen, dann sind sie Tschechen, dann waren sie Österreicher, dann waren sie wieder Deutsche. Also der politische Begriff und die genetische Herkunft, das ist schon sehr, sehr fragwürdig. Und er hatte in seinem Kurs dann auch jemanden, der Einwanderer oder Zuwanderer in Deutschland in dritter Generation war, aber 60% biodeutsche Gene hatte. Also es ist schon manchmal sehr, sehr vage. Und eine konkrete Frage, die aber möglicherweise ähnlich vage ausgeht, kommt von Achim Neinens. Er sagt, wir haben eine Locke von einem Verwandten bei uns in einem alten Buch, die ist angeblich von 1788. Kann man damit jetzt etwas anfangen? Was würde diese Locke an Geheimnissen preisgeben?
Fangen wir mal mit dem Datenschutz an, Herr Weichert. Da hätten Sie nichts gegen, wenn die eingereicht wird, ja?
Nein, im Gegenteil. Das finde ich sogar sehr spannend.
Okay, da machen wir einen Haken drunter. Und wie sieht es dann aus, Frau Bartram, mit der Biologie?
Also ich weiß gar nicht, ob Firmen sowas annehmen. Und ich glaube, so für forensische Analysen braucht man eigentlich Haarwurzeln, weil da eben Zellen dran sind. Es wird gerade werden gerade Methoden ermittelt, auch aus sozusagen zellfreien Haaren auch DNA noch rauszukriegen. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist oder ja, zumindest bei so einer Firma.
Ganz kurze Fachfrage noch, wie viele Gene hat der Mensch eigentlich?
20.000 oder so. Aber es sind eben Gene, also es geht ja hier um Genvarianten.
Ja, genau. Wir haben noch einen Anrufer, Max Koss hat sich gemeldet. Guten Tag, Herr Koss.
Ja, guten Tag, hallo.
Erzählen Sie uns, was Sie bei Ihrem DNA-Test erfahren haben, denn ich sehe hier von den Kolleginnen, mit denen Sie vorher gesprochen haben, dass Sie einen gemacht haben.
Genau, vor ein paar Jahren. Der hat quasi bestätigt, was ich über Erzählungen aus der Familie schon erfahren hatte. Also ich habe Vorfahren aus Ostpreußen, die quasi geflüchtet sind und dann in der Prignitz gelandet sind. Und der Gentest hat, also wie auch schon angesprochen wurde, der wurde über die Jahre immer präziser, ne? Also ich habe dann so Updates bekommen, dass wir neue Resultate haben. Und das ist jetzt relativ genau, wurde das eingekreist auf eine bestimmte Ortschaft oder sagen wir Kreis in Ostpreußen quasi, wo tatsächlich auch meine Familie also ein Teil meiner Familie herkommt. Und das ist dann schon überraschend. Was ich aber eigentlich auch sagen wollte, ist, dass der Anbieter Ancestry zum Beispiel tatsächlich auch eine ganz große Anzahl an also Kirchenbüchern etc. tatsächlich online einsehbar hat und durchsuchbar hat. Also die bieten ja nicht nur den Test an, sondern die bieten ja gleichzeitig auch eben eine ganz große Anzahl an Dokumenten an, auf die man Zugriff hat, um eben neben dem DNA-Test auch tatsächlich so Genealogie-Research zu machen. Also dieser DNA-Test ist eine Sache, aber gleichzeitig nebenbei kann man auch diese andere Dinge tun. Das ist sozusagen so ein zweigleisiges Angebot.
Das ist das, was unsere erste Anruferin Frau Meier auch sagte. Man muss es im Grunde kombinieren, wenn man zu sinnvollen Ergebnissen kommen will.
Ja, ja, auf jeden Fall, genau, ja, ja. Mhm. Und ich meine, ich habe jetzt, weil Weihnachten vor der Tür steht, habe ich Tests gekauft für andere Mitglieder der Familie, die schon sehr alt sind, aber die halt immer das irgendwie den, diese Hoffnung hatten, irgendwie weiter zurück finden zu können. Und um einfach diese Hoffnung auch am Leben zu erhalten, zum Beispiel, habe ich jetzt mal so einen Test gekauft, um einfach mal zu schauen, okay, vielleicht kann man ja hier noch eine Tür aufmachen.
Was haben Sie bezahlt? Was haben Sie bezahlt, wenn ich fragen darf?
Na, bei Ancestry, die sind ja gerade im Discount angeboten. Ich glaube, die kosten gerade 60 Euro oder so. Mhm.
Genau. Jetzt wollen wir Ihnen natürlich nicht das Weihnachtsgeschenk vermiesen, aber Herr Weichert, ich glaube, Sie finden das nicht so gut.
Na, wenn die Verwandten wirklich damit einverstanden sind, dann sehe ich das jetzt nicht für das große Problem. Frau Bartram hatte auch schon darauf hingewiesen, es ist ein strukturelles Problem, ja, dass es solche Angebote gibt. Ich finde eben DNA-Analyse für Anforschung auch für sinnvoll, und wir haben jetzt gerade auch eine ganze Menge von Beispielen gehört, wo das dann auch für die eigene Geschichtsfindung sehr, sehr viel weitergebracht hat. Und sowas zu machen, ist wirklich auch sinnvoll, aber dann sollte es doch bitte seriös sein und dann sollte es nicht auf diese halbseitige Art und Weise passieren, wie es derzeit eben auf dem Markt der Fall ist. Ich fände es zum Beispiel gar nicht schlecht, wenn in Deutschland wirklich so ein Angebot dann auch gemacht würde, wo dann die Rahmenbedingungen dann eben, die vom Datenschutzrecht und vom Genrecht eben vorgegeben sind, dann auch eingehalten werden, um den Betroffenen eine Alternative anzubieten zu diesen katastrophalen und teilweise wirklich auch schon kriminellen Machenschaften von anderen Unternehmen.
Herr Koss, danke für diesen Anruf, danke für diese Anregung, und Thomas Meinert hat weitere Stimmen von Ihnen gesagt.
Ja, Kirchenbücher sind natürlich die klassische Ahnenforschung. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und wenn man dann aber in den Kirchenbüchern was gefunden hat und sich noch nicht ganz sicher ist, ob das alles so stimmt, was da drin ist, da kommt jetzt die Frage von Frau Hoffmann ins Spiel. Ich lese es vor. Ich hoffe, dass das dann alles verstanden wird. Ich wüsste gern, ob der verstorbene, eingetragene Vater meines verstorbenen Mannes wirklich auch sein biologischer Vater war. Das ist dann interessant. Dann kommen nämlich die Enkel ins Spiel, ob der Vater, der Verstorbene, wirklich auch der Großvater der jetzt noch lebenden Enkel ist.
Das heißt, wir bräuchten an dieser Stelle Kirchenhistoriker. Die haben wir jetzt gerade in der Sendung nicht, die was zur Aussagekraft von Ahnenbüchern sagen können. Aber um das biologisch festzustellen, bräuchte man Ausgangsmaterial, oder,
Frau Bartram? Ja, da hat die Frau Hoffmann auch noch eine Idee. Sagt, könnte die Genuntersuchung, es lebt noch eine Tochter des vermeintlichen Schwiegervaters, die aber von einer anderen Mutter ist. Könnte man über diesen Weg weiterkommen?
Also wenn man so Vergleichsanalysen machen will, das kann man ja auch auf anderem Wege machen. Also Vaterschaftsanalysen zum Beispiel Oder also da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ob man vielleicht auch so Verwandtschaftsanalysen machen kann, dazu braucht man ja nicht diese riesen Gendatenbank von so einer Firma und deren Angebot, sondern das ist ja ein ganz einfacher Vergleich.
Wenn die Verwandten greifbar sind.
Wenn sie da sind, also von verstorbenen Personen, wo halt kein Material ist, natürlich, also das ist natürlich nicht möglich.
In so einem Stammbuch über die Jahre, sagt Joachim Frank, da kommen ja viele, viele Vorfahren zusammen. Und wenn man nur einen oder einzelne findet, dann ist das ja noch nicht die vollständige Generation oder die Generationen. Wie oft verdoppelt sich denn so ein Stammbaum in der Familie? Oder mit wie viel Ahnen muss man rechnen, wenn man zurückgeht? Herr Frank sagt hier, das können ja Millionen werden.
Wenn man weit genug zurückgeht, kommt das, glaube ich, hin.
Das sind ja alle miteinander verwandt, ja.
Genau, nee, gibt es da irgendeinen anderen Anhaltspunkt?
Gibt's da Werte? Wissen Sie da was, Frau Bartram, zufällig? Irgendwie so über den Daumen, dass man sagen kann, 3 Generationen und dann bin ich bei 80 Leuten oder so?
Nee, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass so 3 Generationen ist noch einigermaßen gut so nachweisbar, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, aber danach wird es auf jeden Fall auch schwieriger. Also
wegen der Vermischung der DNA, die da einfach immer stattfindet.
Eben, also es können ja auch Leute sozusagen zufällig ähnliche DNA-Merkmale haben und dann ist eben die Verwandtschaft nicht mehr ganz so sicher.
Und es wird dann irgendwann, wenn man weit genug zurückgeht, einfach auch schwierig mit den Originalmaterialproben, ne? Mit den Zellproben, die wir nicht mehr
das
haben.
Das sowieso. Also man findet die halt nur über sozusagen entfernte Verwandte, aber je entfernter, desto unsicher. Man muss eben auch sehen, dass eben es wird immer nur 50% weitergegeben. Das heißt, ganz viel DNA-Material sozusagen wird auch so rausgewaschen, in Anführungszeichen. Und deshalb, wenn man sozusagen so eine Angabe hat, das heißt gar nicht, dass da sozusagen man Zugriff dann auf seine ganzen Ahnen sozusagen kriegt, sondern nur einen wirklich geringen Teil.
Die Frage von Dirk aus dem Landkreis Kassel ist eine, also man könnte sagen, andersrum Frage. Er möchte wissen, meine Mutter will mir nicht sagen, wer mein Vater ist. Kann man jetzt über einen Gentest, den er machen lässt, also seine Gene, kann man über diesen Test herausfinden, welcher Typ Vater sein Vater ist? Also.
Sie lachen schon, das klingt so, als geht das nicht.
Was ist mit Typ gemeint?
Ja, er möchte einfach wissen, was war der Vater für ein Typ? War er groß, klein, war er vielleicht blond oder
das kann man nicht.
Oder dunkelhaarig? Also naja, einfach ein Typ, vielleicht auch eine Region.
Also es gibt ja sozusagen Analysen, wo eben auch Haut, Haar und Augenfarbe analysiert wird. Zum Beispiel, das wurde ja gerade in der Strafrechtsreform legalisiert, dass das die Polizei sozusagen in Strafermittlungsverfahren machen darf. Aber inwiefern solche Tests so angeboten werden und ob man dann sozusagen solche Angaben für seine Verwandten kriegt, das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Also das glaube ich, ist so nicht möglich.
Also das kann man auch noch ergänzen. Das, was da auch von der Polizei jetzt mit ganz anderen technischen Mitteln versucht wird, eben zum Beispiel die Hautfarbe oder die Augenfarbe festzustellen, was noch teilweise ganz gut geht. Aber wenn es dann wirklich in Charakter reingeht oder wenn es um irgendwelche anderen Informationen über körperliche Eigenschaften geht, das ist wahnsinnig spekulativ und da gibt es also eine Datenbasis, die noch nicht ansatzweise ausreichend ist und gibt es natürlich auch immer Umwelteinflüsse, die auch eine ganz große Rolle spielen dafür, wie jemand wird. Also insofern ist das sehr, sehr, sehr spekulativ.
Und es wirft ja, Herr Weichert, auch eine andere Frage auf, wenn ich als junger Mann rausfinden möchte, wer mein Vater ist und meine Mutter verweigert mir diese Auskunft. Kann ich da juristisch oder muss ich juristisch gegen meine Mutter vorgehen, um das herauszufinden?
Da gab es schon eine ganze Menge von gerichtlichen Auseinandersetzungen und das Adoptionsgeheimnis hat seinen Sinn. Es hat den Sinn, eben Familien, die funktionieren, eben nicht in Frage zu stellen dadurch, dass jemand jetzt dann sozusagen Unfrieden in diese sozialen Zusammenhänge bringt. Auf der anderen Seite hat das Bundesverfassungsgericht aber auch anerkannt, dass jeder Mensch ein Recht hat auf Kenntnis seiner Herkunft. Also es ist da immer eine Abwägung vorzunehmen, aber
die zum Beispiel auch bei Samenspenden gibt es eine Garantie an den jeweiligen Samenspender, dass also der anonym bleiben darf oder kann. Das ist natürlich über DNA-Untersuchung nicht mehr gewährleistet, wenn also dann eben der Samenspender dass seine Samen 100-mal, 1000-mal vielleicht zur Verfügung gestellt hat, dann stellen auf einmal Leute eben fest, dass sie miteinander verwandt sind, weil sie eben auf den gleichen Samenspender zurückzuführen sind.
Gibt es denn, das war auch eine Hörerfrage, gibt es denn da Datenbanken, sodass man dann, wenn man auf die Art und Weise gezeugt wurde, anhand seiner eigenen DNA auf den Spender Rückschlüsse ziehen kann? Oder muss man da schon mehr wissen?
Solche Datenbanken gibt es derzeit Gott sei Dank noch nicht, weil nämlich das im Prinzip die Grundlage für dieses Adoptions- bzw. das Samenspendergeheimnis dann null und nichtig machen würde.
Thomas Meinert nochmal mit weiteren Fragen.
Welche neueren Methoden, fragt Falk Müller aus Bad Berka, welche neueren Methoden sind denn heute die wirklich weiterführen oder die an so eine Art Durchbruch gebracht haben gegenüber der mehr historischen Archäologie oder der Studium der Kirchenbücher?
Frau Bartram, das ist wahrscheinlich eine Frage, die so in Richtung Biologie und Naturwissenschaften geht. Wie groß sind die Schritte, wie groß sind die Fortschritte, die bei der Genanalyse gemacht wurden und vielleicht immer noch werden?
Ja, diese neuen Analysen basieren auf neuen Sequenzierungstechniken. Deshalb sind ja auch die Tests immer billiger, weil eben natürlich die Technologie sich sehr schnell entwickelt und diese Analysen so in diesem Umfang so möglich sind. Und natürlich hat sich aber auch die Computertechnologie weiterentwickelt, sodass eben jetzt so komplexe Algorithmen-Analysen da gemacht werden kann und so verschiedene Sachen miteinander koordiniert werden können.
Wird das auch unter dem kommerziellen Blickwinkel jetzt von vielen Anbietern immer mehr ausgenutzt? Weil es ist ja eben nicht teuer, wenn man für 60 oder 100 Euro eine Analyse machen kann. Und ja, der kommerzielle Aspekt ist nochmal eine Kritik, die von Helmut Krüger kommt.
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, aber wie ich schon gesagt habe, diese billigen Tests, das ist ja eben auch, weil die Daten weiterverwendet werden. Und das ist jetzt nicht unbedingt, es ist natürlich auch, weil die Technologie immer besser wird, aber eben auch, weil die Daten eben weiterverwendet und verkauft werden.
Wenn jetzt, Herr Weichert und Frau Bartram, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich suche noch ein Weihnachtsgeschenk und habe da gesehen, dieser Test, dann haben wir, glaube ich, verstanden, dass Sie das sehr kritisch sehen. Dann drängt derjenige Sie aber und sagt, Mensch, aber gib mir doch mal einen Tipp, ich interessiere mich doch sehr dafür. Was kann ich denn doch machen, wo es nicht ganz so gefährlich wird? Haben Sie einen solchen Tipp?
Ja, also ich arbeite mit Genforschern in Deutschland zusammen, die an Universitäten eben auch an genau diesen Fragen forschen, und zwar seriös forschen, ohne dass jetzt, da ist die Erkenntnis im Vordergrund des Interesses und nicht das Geld verdienen. Und man kann natürlich versuchen, über solche seriösen Genforschern eben auch zu den Ergebnissen zu kommen, die jetzt solche kommerziellen Anbieter haben. Das Problem ist, dass die Datenbanken, auf die da zurückgegriffen werden, noch relativ klein oder gering sind. Ancestry hat 10 Millionen Datensätze, 23andMe, die haben etwas über 8 Millionen von Datensätzen. Das ist natürlich eine ganz andere Datenbasis, als jetzt im seriösen wissenschaftlichen Bereich vorhanden ist. Aber da kann schon eine ganze Menge von auch Erkenntnissen gewonnen werden. Und das zu tun, da würde ich niemanden davon abhalten.
Frau Bartram, was empfehlen Sie?
Ja, ich wäre da eher skeptisch, im Hinblick, was kann ich da überhaupt rausfinden oder wie genau sind solche Angaben, lohnt sich das? Aber gut, ich bin auch sozusagen, was Daten angeht, so Daten herausgeben, eher so konservativ und würde sagen, so vorsichtig wie möglich. Das muss dann halt jeder selber entscheiden. Aber ich würde sagen, bei so einer Firma würde ich das wirklich nicht empfehlen.
Klare Aussage zum Schluss. Und dennoch hatten wir viele Hörerinnen und Hörer, die gesagt haben, mir hat das weitergeholfen bei der Beschäftigung mit der eigenen Geschichte. Und ich glaube, jeder, der sich dafür interessiert, kommt nicht umhin, genauer in die Geschäftsbedingungen reinzugucken, ins Kleingedruckte und sich mit auch Fragen des Datenschutzes, mit Fragen der Datensicherheit, mit Fragen der Geschäftemacherei in diesem Feld zu beschäftigen, um dann eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ich danke allen, die angerufen haben, mitdiskutiert haben. Ich danke Ihnen, Isabel Bartram und Thilo Weichert, dass Sie mitdiskutiert haben im Studio. Und verabschiede mich. Das war der Marktplatz für heute. Am Mikrofon war Armin Himmelrath.